der nobelsten Regung im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Der Antisemit ist die verfolgte Unschuld schlechthin. Sein Lebensgefühl ist das der permanenten Belagerung, der allgegenwärtigen Bedrohung und der ständigen Nötigung zur Notwehr. Seine Paranoia ist objektiv, denn er verfolgt sich selbst auf Schritt und Tritt. Er vermag sie so wenig abzuschütteln wie sein Schatten. Verschwörung, namenlose Sabotage am Eigentlichen und Attentat aufs gute Wesen wittert er 10 Meilen gegen den Wind. Ein Gruselkabinett von Unmenschen und Übermenschen, von Minder- und Überwertigen, erschreckend und bedroht ihn mit genau dem, wonach er sich am stärksten sehnt. Reichtum ohne Arbeit, Freiheit ohne Gewalt. Im Interesse der Selbsterhaltung spaltet er ab, was er am intensivsten begehrt. Die Paranoia nimmt zugleich die Gestalt der Projektion an. Er beginnt, Zitat, den Juden aus sich selbst zu entfernen. Zitat Ende, Hitler 1920, Seite 415. Der Jude erhält das zur Pogrom- und Vernichtung ermächtigende Privileg zugeteilt, das dem zum bürgerlichen Subjekt formierten Individuum rundweg unerträglich zu verbleiblichen. Der Antizionismus, wo er nicht gleich, wie er sich eigentlich gehört, auch subjektiv narzisstisch ist, stellt die Form dar, in der die Linke im formalen Gegensatz zur politischen Klasse und zur Macht ihre wirkliche Einheit mit dem Staat als solchem bekundet. Das ist jetzt ein bisschen längeres Zitat. Das lese ich aus dem ganz einfachen Grund vor, vielleicht zur Einordnung. Das Ganze ist von der Initiative Sozialistisches Forum. Das ist ein Arbeitskreis des Saira Verlags gewesen. Und das Ganze ist schon ein ganzes Stück älter, nämlich knapp 20 Jahre, sogar über 20 Jahre. Und ich finde aber, dieser kurze Auszug, den man hier sieht, der beschreibt doch recht deutlich, dass das, worüber wir auch in unserer letzten Folge schon gesprochen haben und worauf ich ja schon ein bisschen eingegangen war, dass sich da so viel gar nicht verändert hat, beziehungsweise dass man diese Ideen auch vor knapp 20 Jahren schon innerhalb der Linken gesehen hat. Aber, und das will ich jetzt hier nochmal deutlich machen mit dem Unterschied, dass die Linke damals weniger stark als intellektualisierte, progressive Linke gesehen wird, wie sie heute gesehen wird, sondern vielleicht auch eher noch so ein bisschen, wie gesagt, dieser alte, klassische K-Gruppen-Gedanke dahinter stand und nicht so sehr dieser universitäre Charakter, wie wir ihn heute haben. Also dieses Zitat ist, wie gesagt, von der Initiative Sozialistisches Forum, unter anderem vom leider verstorbenen Joachim Bruhn, der da eine wichtige Rolle beigespielt hat. Und wie gesagt, ich finde, es ist immer noch ein sehr gutes, sehr passendes Zitat, denn er zeigt auf, was eigentlich auch heute noch das Problem ist. Und das soll heute auch noch mal Teil einer weiteren Folge linksgerichtet sein. Und damit erstmal hallo Gerrit.
Hi Sven.
Ich merke, du, das Zitat war ein bisschen lang.
Nein, ich dachte, es kommt jetzt vielleicht eine Frage noch oder so, weil du sagtest erstmal hallo Gerrit. Aber ich kann auch gerne direkt darauf eingehen, wenn du möchtest.
Nein, ich würde direkt eine Frage dazu stellen, nämlich die, ob du es auch so siehst wie ich, dass man jetzt sagen kann, okay, das ist eigentlich nur ein Fortschreiten. Und ich finde, das Passendste ist gleich der erste Satz, den ich vorgelesen habe. Der Antisemit ist die verfolgte Unschuld schlechthin.
Ja.
Ist das so, Gerrit?
Also ich finde, du hast ein sehr gutes Zitat ausgewählt als Einstieg. Vielleicht für alle Hörer, wir sprechen uns da jetzt nicht immer ab. Also wir überraschen uns da gerne auch mal mit diesem Einstieg. Das heißt, ich war jetzt nicht vorbereitet, dass es dieses Zitat kommt, aber ich finde, auch für alles, was ich jetzt im Laufe der Folge noch sagen will, passt dieses Zitat sehr gut, weil es fasst ganz gut zusammen, wo am Ende immer die Gefahr des Antisemitismus lauert bei verschiedenen anderen politischen Konzepten, politischen Positionen, politischen Ideologien. Sprich, wir wollten jetzt diese Folge nochmal darüber sprechen, wo steckt denn eigentlich der Antisemitismus in diesen verschiedenen linken Strömungen, weil wir das Gefühl hatten, das ist vielleicht in der letzten Folge ein bisschen zu kurz gekommen, dass man es mal ein bisschen theoretisiert. Das heißt, wir sprechen über Antiimperialismus, wir sprechen über Postkolonialismus, wir sprechen über all diese Konzepte innerhalb der Linken, haben wir ja auch das letzte Mal gesprochen, und dann geht es immer darum, ist das antisemitisch? Ist es nicht antisemitisch? Ist es vielleicht irgendwann antisemitisch, an irgendeiner bestimmten Stelle antisemitisch? Oder läuft man Gefahr, dass es eben antisemitische Denkmuster produziert. Und deswegen finde ich das Zitat, was du genommen hast, so passend, weil es zeigt eben ganz gut, es ist ein ganz guter Abgleich zu gucken, ab welchem Punkt dann vielleicht die eine oder andere Ideologie, politische Theorie oder Überzeugung dann Gefahr läuft, am Ende eine Art antisemitisches Erzählung, ein antisemitisches Narrativ zu erfüllen, weil es eben Parallelen gibt zu dem, was du gerade beschrieben hast. Quasi diese Übermächtigkeit der Juden herbeizufantasieren und vor allem ja die eigene Unterdrücktheit herbeizufantasieren, die ja erstmal gar nicht auf Juden bezogen sein muss, aber man eben, wenn man dann keinen passenden Antisemitismusbegriff dazu hat, dann gerne vielleicht auf Juden projiziert werden kann. Und ich glaube, genau das wird wahrscheinlich jetzt unsere Herausforderung sein, diese Folge, genau das herauszuarbeiten, an welchen Punkten man da vielleicht angekommen ist, auch heutzutage innerhalb der Linken, vor allem jetzt auch nach dem 7. Oktober, wo sich das Ganze ja nochmal massiv verstärkt hat, meiner Meinung nach.
Ja, und wo du jetzt ja auch schon Definition angesprochen hast, auch eine Debatte, die jetzt ja nicht neu ist, die wir, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Mai auch schon mal erlebt haben, als die Linkspartei von der klassischen, oder was heißt von der klassischen, von der IRA-Definition des Antisemitismus hin zur Jerusalemer Erklärung, der als Begriffsdefinition gewechselt ist, ist das auch ein Thema, was da auch mit reinfällt und was auch im Laufe der Folge voraussichtlich nochmal eine kurze Rolle spielen kann. Vielleicht nochmal kurz zurück, wenn man sich erinnert, warum legen wir jetzt den Wert nochmal auf dieses Thema, wobei es ja auch andere Themen gab, die in den letzten anderthalb, zwei Wochen eine wichtige Rolle gespielt haben. Ich finde, es verbindet sich zum Teil. Also zum einen haben wir natürlich die Debatte der Union über die Brandmauer zur AfD, die jetzt für uns nicht so entscheidend ist. Entscheidender ist, finde ich, die andere Debatte, die jetzt aufgemacht worden ist. Und das ist für mich auch nochmal so eine kleine Verbindung zu dem, was ich in der letzten Folge schon gesagt habe, nämlich die Aussagen von Friedrich Merz zum Thema Stadtbild. Denn als Folge davon gab es wieder Demonstrationen vor der CDU-Parteizentrale in Berlin. Und da waren plötzlich wieder ganz viele Akteure, die man auch in den letzten Wochen schon relativ lautstark und relativ präsent bei Demonstrationen gegen Israel gesehen hat. Und das fand ich spannend, denn das ist, finde ich, so eine gute Verknüpfung. Und da würde ich an der Stelle gerne nochmal Düsen Tekkal zitieren, die nämlich dazu zu dieser Demonstration und zu den Aussagen Folgendes gesagt hat. Zur Wahrheit gehört auch, dass viele in Anführungsstrichen Töchter, die jetzt sehr laut sind, den Schweigefuchs gemacht haben, als wir von religiösen Extremisten, Islamisten und toxischen frauenfeindlichen Männern aus allen Lagern angegriffen worden sind. Finde ich spannend, weil tatsächlich, ich weiß nicht, ob sie jetzt diese Frauen damit meint, aber eine der Frauen, die ich da als erstes im Kopf habe, war eine gewisse Luisa Neubauer, die ja auch in den letzten Wochen sehr stark mit einer eher pro-palästinensischen, jetzt nicht die dezidiert antisemitischen Haltung aufgefallen ist, aber die plötzlich auch diesen Sprung gemacht hat, den eine gewisse Greta Thunberg vor kurzem ja auch schon hingelegt hat. Und das führt, glaube ich, so ein bisschen genau zu der Frage, wohin wir uns entwickeln und was jetzt das Problem ist, vor dem wir uns befinden. Und wie gesagt, über diese anderen beiden Themen ist viel gesprochen worden. Das Thema Antisemitismus in der Linken ist aber in meinen Augen immer noch eines, das ein bisschen, oder in unseren Augen eines, das gerne unter den Tisch fällt, weil nämlich genau diese linken Antisemiten, die es ja gibt, das kann man nicht verschweigen, die immer noch so tun. Und das ist wieder der Rückbezug auf das Zitat, als wären sie eben keine Antisemiten.
Sven, ich will so viel sagen, auch zu diesen anderen Themen jetzt eigentlich. Jetzt hast du sie ins Spiel gebracht, aber wir haben ja immer nicht so viel Zeit, obwohl du musst schneiden. Nein, Spaß beiseite. Ich möchte nur eine Sache, einen kleinen Gag machen zu diesen Demos gegen Friedrich Merz. Ich beziehe mich jetzt aber auf die andere Demo, nicht auf die vom Konrad-Adenauer-Haus, sondern da gab es am Tag vorher oder zwei Tage vorher, ich weiß nicht genau, noch einen am Brandenburger Tor. Und das ist schon ein bisschen kurios, dass die dann da stehen und haben so einen Bilderrahmen gebastelt, wo dann steht, wir sind das Stadtbild. Und dann gucken die da halt so durch, diese Demonstranten. Und da kann man eigentlich nur sagen, naja, nee, ihr seid das Stadtbild, das Friedrich Merz gerne hätte, weil das halt nur so Prenzlauer Berg-Muttis waren. Natürlich alle irgendwie weiß. Das fand ich einfach irgendwie einen lustigen Fun-Fact. Also irgendwie manchmal so ein bisschen nachdenken auch über die eigene Selbstdarstellung da, weil das irgendwie schon ein bisschen kurios war. Genau, ich finde, die Herleitung von dir aber trotzdem tatsächlich auch relativ plausibel. Aber wenn wir schon bei aktuellen Sachen sind, würde ich gerne dann auch noch mal eine aktuelle Sache mit reinbringen, die ja dann vielleicht auch in diesem Kontext irgendwie ganz gut passt. Du hast es ja sicher mitbekommen, ihr habt es ja wahrscheinlich auch mitbekommen. Diese Geschichte über das Berliner, über die Berliner, das Berliner Café, Kaffeetisch, also der Gag an diesem Namen ist ja übrigens, dass es K-Fetisch heißt, also hört sich an wie Kaffeetisch, also ein Tisch, wo man Kaffee trinkt, und ist aber das Wort Fetisch mit drin. Diese Kneipe war ja eigentlich früher mal sogar eher so eine Antideutsch-Kneipe oder Café, also zumindest eher auch israel-solidarisch angehaucht. Dann gab es da irgendwie ganz viele interne Streitigkeiten und jetzt ist sie doch offensichtlich relativ antiimperialistisch, postkolonial und zumindest vor allem ja israelfeindlich. Was sich ja daran gezeigt hat, dass zwei Israelis rausgeschmissen worden sind und der Grund dafür war, dass eine Israelin ein T-Shirt anhatte, auf dem auf drei Sprachen das Wort Falafel stand, unter anderem auf Hebräisch. Und was ist daran so bemerkenswert, außer dass es natürlich einfach absolut gar nicht geht?
Vielleicht nur kurz als Ergänzung, weil du jetzt sagst, unter anderem Hebräisch, aber auch in lateinischer und arabischer Schrift. Das darf man ja dabei nicht vergessen. Das stand in drei Sprachen dort. Hebräisch, genau. Lateinisch und Arabisch.
Aber rausgeschmissen wurde sie natürlich, weil es auf Hebräisch da drauf stand. Warum ist das so bemerkenswert jetzt, außer dass es natürlich irgendwie wirklich ein Grund ist, sich darüber zu empören, dass das wirklich massiver Antisemitismus ist. Bemerkenswert für unsere Analyse vielleicht heute ist ja, sie fragt wohl diese Frau, die dieses T-Shirt anhat, ob das Hebräisch sei. Und dann sagt sie ja. Und dann ist diese Barbeschäftigte hinter der Bar da irgendwie aggressiv geworden und hat gesagt, sie bediene keine Zionisten. Sie begann dann irgendwie laut zu schreien und sagt dann, Hebräisch sei die Sprache des Unterdrückers. Sie würde keine Menschen wie mich in ihrem Café dulden. Und hier ist das Spannende, und da werde ich, glaube ich, immer wieder jetzt in der Folge auch zurückkommen, dieses Narrativ des Unterdrückers. Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, in der Mobilisierung auch der, ich sag mal, postmodernen, antiimperialistisch, postkolonialen Linken und der Rolle Israels und dann zugespitzt irgendwann auch die Rolle des Antisemitismus, wenn man eben in diesen Ideologien in die falsche Richtung geht beziehungsweise keinen sinnvollen Antisemitismusbegriff hat, man da sehr schnell Gefahr läuft, dass man in antisemitische Denkmuster verfällt. Um das noch zu Ende zu bringen mit dem Fall da in Neukölln vom Kaffeetisch, heute, also wir nehmen auf am Donnerstag ein bisschen früher jetzt, also es ist dann jetzt schon fast wieder eine Woche her, wenn ihr das hört, hat der Kaffeetisch endlich sich dazu geäußert auf Instagram, und ich möchte euch diese geniale Antwort nicht vorenthalten des Kaffeetisches. Es war eine Antwort, die war tatsächlich nur auf Englisch. Da ich immer keinen Bock habe, hier auf Englisch was vorzulesen, versuche ich es einfach zu umschreiben und auf Deutsch zu sagen, was sie geschrieben haben. Streng genommen haben sie gesagt, dieses israelische Paar wurde nicht rausgeworfen, weil das Hebräisch ist, was da drauf stand, sondern weil das Wort Falafel da drauf stand, auf diesen drei Sprachen. Und das würde ja eine ganze Region auf ein spezifisches Essen reduzieren. Und das fände der Kaffeetisch nicht gut. Und dann gibt es ein zweites Slide, da heißt es, insbesondere im Zusammenhang mit der aktuellen Kriegsführung oder der Kriegsführung Israels im Blick auf den Gazastreifen, wo ja auch Hunger als Waffe eingesetzt würde, wäre das doppelt problematisch. Und du fasst dir halt echt nur den Kopf. Ey, dann lasst es lieber. Dann sagt einfach, ja, wir finden, Hebräisch ist die Sprache der Unterdrücker und deswegen soll das hier in unserem Café nicht sein. So, okay, dann seid ihr halt Idioten, aber das ist eure Position, weil das ist halt eure Position. Das da ist ja wirklich völliger Wahnsinn. Also als ob sich diese Frau hinter der Bar, die dann ja auch noch sagt, das ist die Sprache der Unterdrücker, sich eigentlich gedacht hat, oh, ich sehe, da steht Falafel. Das reduziert ja eine ganze Region auf ein Essen. Und außerdem Essen, Hunger, im Gazastreifen herrscht Hunger. Raus mit ihr. Also das ist ja wirklich so eine konstruierte, peinliche Versuch, das zu erklären. Insbesondere, weil sie wahrscheinlich kein Problem damit haben, dass wahrscheinlich jeder Zweite, der da sitzt, eine beschissene Wassermelone irgendwo am Rucksack hat. Da wird eine Region auch auf ein Nahrungsmittel, auf Essen reduziert. Aber damit hat man kein Problem. Also vorne und hinten völliger Wahnsinn. Insbesondere dieses Statement, egal, Fun Fact, ich will nur sagen, die Rolle Israels als Unterdrücker ist, glaube ich, ein wichtiges Narrativ, um sich da mal anzunähern, wie viele dieser Theorien, der linken Theorien, dann auch funktionieren und am Ende dann natürlich im Antisemitismus enden können.
Boah, dieses Statement, das muss man erstmal verarbeiten, also geistig. Heilige Scheiße. Guck mal, jetzt bin ich schon sprachlos nach einer Viertelstunde.
Ja.
Ja, das ist spannend, aber das führt witzigerweise zu so einer Debatte, die ich am vergangenen Wochenende schon geführt habe, weil was sie hier im Endeffekt machen, ist ja wieder dieser kulturalistische Mist, dass man bestimmte Sachen nicht tragen darf etc., weil es eben kulturelle, wenn ich es richtig im Kopf habe, kulturelle Affirmation ist von Sachen, hier diese ganze Geschichte mit Dreadlocks, Tattoos etc. Das geht ja genau in die gleiche Richtung, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was die ausdrücken wollen. Und ich würde noch mal kurz reingucken, nicht, dass ich das jetzt falsch sage. Aber da steht ja, genau, hier, Kaffeetisch Collective sees the T-Shirt as culturally offensive, since the design tries to reduce the entirety of the cultures of the region into a culinary symbol.
Ich finde es gut, dass du es jetzt im Original auf Englisch vorgelesen hast und deine englische Aussprache hier präsentierst und ich es ja, nicht tun musste.
Die nicht grandios ist, aber damit uns hier keiner vorwerfen kann, dass da vielleicht doch was anderes steht. Genau, es ist eine kulturelle Auswirkung, steht da auch noch. Ramifications, musste ich das erst kurz googeln, was das bedeutet, aber es heißt wohl Auswirkung. Aber das ist genau das, was ja im Endeffekt auch schon seit Jahren an diesen Gruppierungen oder dieser Strömung innerhalb der Linken kritisiert wird, nämlich dass genau dieser ganze diese Kritik an der Übernahme von Kulturen ist ja genau etwas, was so ein bisschen in eine falsche Richtung führt, nämlich zurück dahin zu diesen, ich sag's jetzt, es ist quasi nichts anderes als eine völkische Definition von Kulturen. Also nur das Volk, was quasi zu dieser Kultur gehört, darf sie auch benutzen. Und es ist in meinen Augen eben so eine völkische Umdichtung von Kulturbegriffen oder von Inhalten. Und im Endeffekt, das, was das Kaffeetisch hier macht, ist genau das.
Also ich glaube schon auch, dass es da drin steckt. Aber um fair zu bleiben, sie sagen ja nicht, das Problem ist, dass das auf Hebräisch Falafel steht, weil es ja irgendwie eigentlich ein arabisches Gericht ist. Sondern sie sagen ja einfach, man würde ja irgendwie sagen, so sinngemäß, wie Katrin Göring-Eckardt, die sagt, Döner ist per se irgendwie, Türken sind per se mit Döner gelinkt. So sagen sie ja, weil man jetzt irgendwie den Nahen Osten mit Falafel verbindet, das sei ja irgendwie rassistisch. Das sagen sie ja erstmal. Aber ich glaube natürlich auch, dass da per se sie auf diese Idee nur kommen, das zu verargumentieren, so, weil da schon auch mit drin steckt, dass man es als irgendwie kolonialistisch fast schon empfindet, wenn jetzt irgendwie die Israelis Falafel beispielsweise auch als ihr Essen beanspruchen.
Ja, das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Mazel Tov Cocktail.
Ja.
Kann sogar sein, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber da ist ja innerhalb dieses Films eine ähnliche Szene, wo es nicht um Falafel ging, sondern um Hummus. Und das ist ja genau das Gleiche und ich finde, dieser Film kritisiert diese Auseinandersetzung um den Hummus, wem quasi der Hummus gehört, eigentlich ganz schön. Und das Gleiche passiert im Endeffekt hier, nur aus negativer Betrachtung. Weil, so wie ich jetzt die Initiatoren des T-Shirts verstanden habe, geht es hier eben darum, dass man damit eben ja eher eine friedensschaffende Wirkung machen will, indem es dort eben auf drei Sprachen steht, also auf Arabisch, auf Hebräisch und eben in lateinischer Schrift, also der Schrift, die wir hier benutzen. Und das Geld, was quasi die Erlöse dieses T-Shirts gehen an einen israelischen Frauenverein, der sich eben für eine friedliche Lösung des Nahostkonflikts einsetzt und eben ein Frauenverein ist. Und das finde ich so peinlich daran, weil genau so funktioniert doch heutzutage im Endeffekt alles, Symbole zu nutzen. Ich meine, man kann jetzt auch die Beispiele aus Berlin wiederbringen, die jetzt nicht positiv sind, aber dass ein rotes Dreieck als Symbol für die Sichtbarmachung von Zielen genutzt wird, etc. pp. Das ist dann scheinbar okay Und wenn aber jetzt, also auch mit Bezug darauf, dass ja Kneipen in der Nachbarschaft, jetzt weiß ich nicht, wie nah die Läden aneinander liegen, aber es ist, glaube ich, beides Neukölln, das Beisel, wo ja ein Flyer veröffentlicht worden ist, wo eben auch wieder mit roten Dreiecken die Betreiberinnen und Betreiber markiert worden sind. Das ist scheinbar
etwas, wo auch steht, man wolle sie für immer zum Schweigen bringen.
Genau, und das ist aber scheinbar dann kein Problem, weil das dann nicht kulturell affirmativ ist, wenn man dieses Zeichen benutzt, obwohl, keine Ahnung, ob das wahrscheinlich Kartoffeln waren, die diesen Flyer gemacht haben. Also das verstehe ich nicht ganz. Und das zeigt aber genau diese Problematik, in der wir uns befinden. Und das zeigt auch in meinen Augen, um nochmal auf das Zitat zurückzukommen, dass, und das macht das Kaffeetisch ja hier auch wieder, man sei selbst die verfolgte Unschuld. Weil das Kaffeetisch hat hier nichts falsch gemacht, sondern im Endeffekt, die was falsch gemacht haben, sind die Designer dieser T-Shirts, die eben kulturelle Aneignung betrieben haben.
Ich muss nochmal sagen, das ist nicht der Vorwurf, den sie machen mit der kulturellen Aneignung, sondern der Vorwurf ist, dass die Region auf ein Lebensmittel reduziert wird. Aber ich glaube auch immer noch, es schwingt damit. Aber wir sind jetzt so ins Plaudern gekommen, weil ja offensichtlich so viel gerade passiert, im Kleinen wie im Großen, was irgendwie damit zusammenhängt. Es ist ja irgendwie spannend, dass ja irgendwie seitdem Ceasefire jetzt irgendwie sich diese Debatte fast schon wieder zugespitzt hat. Und auch das hat ja einen Grund. Und das ist ja so ein bisschen vielleicht eigentlich das, was ich am Ende sagen wollte, ist, dass ja viele dieser ganzen Theorien und linken Theorien, die jetzt angewendet werden, um Israel zu kritisieren, um Sympathie mit den Palästinensern zu zeigen, ja oft eigentlich Theorien sind, wenn sie in ihrer linken letzten Konsequenz, in ihrer revolutionären linken letzten Konsequenz zu Ende gedacht werden, eigentlich keine sind. Und da schließt sich der Kreis mit dem Friedensprojekt, das ja eigentlich dieses T-Shirt gemacht hat, keine sind, die Frieden wollen, sondern es sind ja eigentlich welche, die wollen, dass der Widerstand weitergeht. Und ich glaube, auch deswegen spitzt sich gerade die Stimmung zumindest für einen gewissen Zeitraum wieder zu, weil eigentlich eine gewisse Enttäuschung darüber hinaus ist, dass aus diesem ganzen Drama, aus diesem ganzen Leid im Nahen Osten, was ja tatsächlich jetzt einfach auch durch die Israelis hervorgerufen wurde, nicht mehr Befreiung für Palästina entstanden ist, die man sich eigentlich davon erhofft hatte, durch diesen revolutionären Funken des 7. Oktober von mir aus, die Gegenreaktion der Israelis, dann die internationale Kritik an Israel dafür gesorgt hat, dass die Palästinenser befreit werden und damit nicht genug, ja eigentlich das dann der Startpunkt sein könnte für die komplette Befreiung der ganzen Welt, weil die Palästinenser ja irgendwie sinnbildlich für die Unterdrückung aller stehen würden. Und dass das nicht passiert ist, darauf müssen wir jetzt gleich auch nochmal genauer eingehen, wie diese Dynamik, diese Argumentationsstruktur funktioniert, weil das nicht passiert ist, ist man sauer. Theoretisch kann man, wenn man das zu Ende deckt, aber dann sagen, die wollten, dass weitergekämpft wird, was dann auch bedeutet, dass weiter Palästinenser leiden und Palästinenser im Gazastreifen sterben würden, wenn dieser Krieg weitergeht, weil man ja eigentlich von diesem Krieg eine internationale Befreiung will und die Hamas da eigentlich offensiv unterstützt wird in dieser Theorie und die Hamas das auch so sieht, wenn sie im Westen die Demonstrationen sieht und das auch so schon kommuniziert hat. Und trotzdem wird diese Erzählung weiter offensiv und nicht versteckt hier in Deutschland auf die Straße getragen. Und das ist einfach ein Problem. Und das ist ein ganz großes Problem, auch erstmal abgesehen vom Antisemitismus, der da drin steckt natürlich.
Ja, wobei ich da tatsächlich nochmal ergänzen möchte, es ist natürlich nicht nur ein deutsches Phänomen. In Deutschland tatsächlich, wenn man zumindest auf die Straftatzahlen schaut, noch mal ein bisschen extremer als in anderen europäischen Ländern. Aber kurz nach der Waffenruhe, und da muss man ja sagen, sind die Unterstützer in Deutschland relativ ruhig geworden, in anderen europäischen Ländern nicht. Zum Beispiel in Großbritannien, da gab es eine Demonstration am 11. Oktober und da hat der Anführer des sogenannten Ein-Staat-Palästina-Blocks in einem Aufruf für diesen Marsch Folgendes gesagt: Wir brauchen militärische Gewalt, um den israelischen Staat zu zerlegen. Und das passt, finde ich, ganz gut, weil auf diesen Demonstrationen auch noch gesagt wurde, Israel hat kein Recht zu existieren, Palästina war viele Jahrhunderte vorher da, etc. Das sind alles Sachen, die dann dort gesagt wurden. Das ist jetzt, wie gesagt, aus Großbritannien, also aus London. Zeigt aber eben auch nochmal, dass es eben tatsächlich kein deutsches oder allein deutsches Phänomen ist, sondern dass das ein mittlerweile, muss man leider sagen, internationales Problem geworden ist oder als internationales Problem jetzt wieder offener zutage tritt, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war, als es eben gefühlt ein wenig ruhiger war um Themen wie Antisemitismus.
Genau, und ich möchte jetzt, wir haben, wie gesagt, wir haben so rumgeplaudert, jetzt mal versuchen, ein bisschen systematischer an die Frage heranzugehen, wo schlummert denn die Gefahr des Antisemitismus in den aktuell wieder stärker werdenden antiimperialistischen linken Bewegungen und postkolonialen linken Bewegungen. Und da möchte ich jetzt mal erstmal ein bisschen niedrigschwelliger anfangen, also wirklich ein bisschen abstrakter, sagen wir mal, anfangen. Und zwar, es gibt ein sehr, sehr, sehr empfehlenswertes neues Buch von dem Historiker Jan Gerber. Das Buch heißt Das Verschwinden des Holocaust zum Wandel der Erinnerung. Das ist, glaube ich, September oder Oktober bei Edition Tiamat erschienen. Jan Gerber ist am Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur Simon Dubnow in Leipzig. Schreibt auch oft kluge Sachen, aber er hat jetzt ein ganzes Buch darüber geschrieben. Das Thema des Buches ist, wie sich die Erinnerungskultur an den Holocaust verändert. Und er argumentiert, dass es immer mehr in einem Auflösungsbegriff, also dass wir immer mehr sehen, dass die Erinnerung am Holocaust unterbewusst, aber vielleicht auch in Teilen bewusst verdrängt wird. Diese Erinnerung verschwindet auch vielleicht aus strategischen Gründen einiger Akteure, aber auch, ich sag mal, abstraktere Gründe, historische Gründe, welche Ideologien und Erzählweisen eigentlich in welcher Epoche seit 45 eben vorherrschen. Er hat in einem Podcast, den ich jetzt dann in dieser Form auch empfehlen würde, ich bin da jetzt drüber gestolpert, hat er das auch nochmal ausgeführt, was er in dem Buch schreibt. Der Podcast heißt Kritisches Gedenken an die Shoah. So, meiner Meinung nach, so ist ein bisschen weird, also der Titel ist sehr lang. Auf jeden Fall befasst sich eben der Podcast in mehreren Folgen mit diesem Thema, die Erinnerung an die Shoah, und eben gibt es diese Folge mit Jan Gerber. Und Jan Gerber hat da endlich mal eine sinnvolle Erklärung dafür geliefert, was man ja schon länger ein Gefühl hat, was wir ja auch schon öfters gesagt haben, und das ist die Frage nach, wer sind eigentlich Opfer? Und dass es ja vielleicht eine Art Opferkonkurrenz momentan gibt, vor allem ja in postmodernen, identitätspolitischen, postkolonialen Linken. Und er sagt eben, dass sich die Opferfigur in den letzten Jahrzehnten so geändert hat, eben dass es so eine Art Opferkonkurrenz gibt. Also Opferkonkurrenz ist jetzt mein Begriff, den hat er nicht verwendet. Er sagt, die Figur des Opfers habe sich nämlich so stark verallgemeinert, dass sich die Auseinandersetzung mit der Figur des Opfers gegen die Erinnerung an den Holocaust selbst richtet, weil zum Beispiel Staaten, Länder, Nationen, Gruppen mehr und mehr auch gar nicht mehr sich definieren über Heldenerzählungen wie vielleicht früher, sondern oft auch über ihren Opferstatus, über ihre leidvolle Vergangenheit, gibt es plötzlich eben eine viel präsentere Opfererzählung. Dadurch wird der Holocaust für alle anderen Opfergruppen, also neben den Juden, eine Art narzisstische Kränkung für all diese anderen Opfergruppen, sagt Gerber, weil der Holocaust die Juden halt eben als ultimatives Opfer produziert hat. Da kommt, wieder jetzt meine Worte, salopp gesagt, kommt halt keiner ran. Die anderen können halt nicht mithalten in ihrem Opferstatus. Und deswegen rückt halt nach Gerber die Erinnerung an die Shoah eben in den Hintergrund, unterbewusst, vielleicht auch bewusst, weil die anderen Opfergruppen müssen quasi diese Erzählung, die Erinnerung an die Shoah, an den Holocaust verdrängen, damit ja ihr eigener Opferstatus weiter in den Vordergrund rückt, sie quasi, ihr Opferstatus quasi als größer erscheint, als wenn man eben immer im Vergleich steht zu den Juden. Und hier sind wir ja dann ganz klar eigentlich auch bei den postkolonialen Denkern und Theorien, die ja genau das nicht nur unterbewusst, sondern bewusst machen, und zwar zu sagen, man reiht entweder man versucht zu sagen, naja, es ist eigentlich eine Art Gleichwertigkeit der Verbrechen, der Genozide zwischen dem Holocaust und kolonialen Verbrechen, oder man versucht es eben noch weiter, so wie zum Beispiel ja Dirk Moses oder wie heißt der andere, Zimmer, heißt er mit Nachnamen, ich habe seinen Vornamen, ist ein Deutscher, gerade vergessen, man versucht quasi zu sagen, auch der Holocaust lässt sich eigentlich durch den Kolonialismus und den Imperialismus erklären, dass quasi auch der Holocaust eigentlich nach diesen Strukturen und Mechanismen des Kolonialismus und des Imperialismus funktioniert und er deswegen eigentlich auch keine besondere Rolle spielt. Also immer diese Frage nach der Singularität, Präzedenzlosigkeit oder wie auch immer man das sagen mag, des Holocaust und der Versuch eben diese Singularität aufzulösen, weil man sagt, diese Singularität würde ja dafür sorgen, dass eigentlich andere Opfer, andere Verbrechen in den Hintergrund rücken würden. Das ist natürlich per se erstmal nicht antisemitisch. Die Gefahr ist ja nur wieder, dass das sehr schnell antisemitisch werden kann. Und das zeigt meiner Meinung nach vor allem natürlich diese postkoloniale Theorie, weil sie eben doch versucht, die Juden nicht nur gleichwertig als Opfer zu sehen, um die eigenen Opfererzählungen vielleicht hervorzuheben. Nein, man versucht eigentlich implizit, die Juden rauszulösen aus der Opferrolle. Da kann man, gibt es nämlich einer der, ich sag mal, der frühen antikolonialen Theoretiker, Aimé Césaire, der hat in seinem Werk über den Kolonialismus aus dem Jahr 1950 schon geschrieben, dass im Grunde, also er schreibt, dass im Grunde das, was der, also er gemeint, vornehme humanistische und christliche, also die vornehme christliche Bourgeoisie des 20. Jahrhunderts, was die Hitler nicht verzeiht, ist nicht das Verbrechen an sich, das Verbrechen am Menschen, dass es nicht die Erniedrigung des Menschen an sich, sondern dass das Verbrechen gegen weiße Menschen ist, dass es die Demütigung des Weißen ist und die Anwendung kolonisatorischer Praktiken auf Europa. Also was macht er hier? Er stellt ja eigentlich die Juden, die Opfer des Holocaust waren, eigentlich in eine Reihe mit den Tätern und sagt, die sind ja eigentlich auch Weiße. Also implizit reiht er die Opfer in die Rolle der Täter ein. Und dadurch werden sie natürlich wieder überhöht. Und dann sind wir natürlich wieder bei antisemitischen Erzählungen.
Ich würde da anschließen, weil du jetzt ja schon einen wichtigen Menschen genannt hast, würde ich noch einen zweiten nennen, der auch in diese postkoloniale oder der ja so ein bisschen als Vordenker dieses postkolonialen Denkens gesehen wird. Und das ist, habe ich den Vornamen auch vergessen, es geht gut los. Wie heißt er? Edward Said spricht man das aus. Der hat 1978 das Buch Orientalism, zu Deutsch Orientalismus, geschrieben, wo er im Endeffekt ganz grundlegend ja, Sachen beschreibt, wo er Begrifflichkeiten kritisiert, aber er im Endeffekt damit so ein bisschen als Stichwortgeber für diese postkolonialen Theorien gesehen wird, weil er nämlich eben sagt, dass koloniale Strukturen und koloniale Denkweisen eben auch nach dem Ende des Kolonialismus weiter bestanden haben. Darin sind nur viele Probleme auch enthalten. Zum Beispiel, also dieses Buch wird auch gesehen als ja, Grundlage für europäischen Rassismus, den es ohne Wenn und Aber gegeben hat. Said beschreibt eben den europäischen Rassismus, beschreibt, was es hier für Probleme gab. Und das ist erstmal auch nicht problematisch. Aber, und jetzt kommt der problematische Teil daran, das, was nämlich heute da auch wieder reingelesen wird, ist, dass das Ganze, was er beschreibt, eben auch Rassismus gegenüber Muslimen sei, dass eben europäische Gesellschaften das nutzen, um jetzt eben in dieser kolonialen Denkweise weiterzumachen und jetzt eben islamophob, islamfeindlich etc. zu sein, kommen wir nachher auch nochmal genauer drauf zu sprechen. Aber was er eben auch macht, und das ist ein ganz großes Problem, wo Said schon mit angefangen hat, er sagt, es gibt quasi oder er verwischt im Endeffekt die Unterschiede zwischen Antisemitismus und Rassismus, was ja auch ein ganz großes Problem innerhalb der heutigen Linken ist, aber auch innerhalb der allgemeinen Gesellschaft, dass eben Antisemitismus und Rassismus so ein bisschen gleichgesetzt werden, dass Antisemitismus eben nur ein Teil von Rassismus sei, haben wir, glaube ich, schon öfter drüber gesprochen. Und das ist ein großes Problem, was da auch mit reinfällt. Und Said macht im Endeffekt das, dass er nicht nur in seinem Buch Orientalismus, sondern dann eben auch im zweiten Buch The Question of Palestine, wo er im Endeffekt das schon beschreibt, was wir in den letzten zwei Jahren auch wieder erlebt haben, nämlich dass Israel auf der, Zitat, theoretischen und praktischen Eliminierung der Palästinenser als Volk gegründet sei. Also das hat Said schon vor knapp 40 Jahren gesagt. Und das ist so ein bisschen das, was eben heute auch wieder hochschwappt. Und da, finde ich, kann man dann schon sagen, das grenzt dann schon wieder an dezidiert antisemitische Muster.
Genau, weil, das will ich nochmal betonen, nicht per se sind irgendwie Leute, die sagen, sie unterstützen jetzt irgendwie postkoloniale Theorien oder forschen dazu, oder auch von mir aus nicht alle Antiimperialisten sind Antisemiten, aber es birgt eben immer diese Gefahr, dass es da endet, eben wegen bestimmter Dynamiken und Erzählweisen eben dieser Theorien. Wenn wir jetzt eben ja wieder beim Postkolonialismus bleiben, der ja im Endeffekt ein bisschen, also ich sag mal so, in Teilen das Ziel hat, den Holocaust in eine Reihe zu stellen mit anderen Verbrechen. Dadurch, ich habe es anfangs gesagt, ja, mit die Opferrolle ja auch zu verändern, die Opferwahrnehmung zu verändern, dann ist natürlich der allerleichteste Weg, den Holocaust oder die Juden als Opfer rauszunehmen aus dieser Opferhierarchie, sie zu Tätern zu machen. Und das ist natürlich, so simpel wie es ist, fällt natürlich durch Israel dann besonders leicht. Auch ist nicht per se jede Israel-Kritik genau deswegen antisemitisch, und natürlich kann der Staat Israel auch zum Täter werden. Das Problem ist ja nur, wie genau das alles eben in diese Strukturen dieser Theorien eingebettet wird, die Rolle Israels. Und da sind wir ja dann ja quasi in dem, was wir jetzt sehr, sehr oft erleben, in dieser Mischung dann aus postkolonialer Theorie, Antiimperialismus und Bauchgefühl, was ja viele Linke auf der Straße haben, ist ja die Erzählung, die ich ja vorhin schon angedeutet habe, no one is free until Palestine is free. Das heißt, der Nahostkonflikt wird zum ultimativen Endkampf für alle Unterdrückten. Und das basiert natürlich auch auf diesen Erzählungen dieser moderneren Theorien, dass das überhaupt möglich ist, das zu glauben, was natürlich völliger Quatsch ist. Ja, dass man am Ende sagt, die Palästinenser müssen sich befreien, damit die Welt ein besserer Ort ist. Das hat natürlich sehr viel Parallelen zu so einem grundsätzlichen Erlösungsantisemitismus. Und genau diese Erzählung, no one is free until Palestine is free, hat natürlich eine sehr große Parallelität zu diesem Erlösungsantisemitismus. Sprich, wir müssen die Juden in Gänze vernichten, damit diese Welt wieder ein besserer Ort ist. Also dieser klassische Antisemitismus, den die Nazis ja auch verbreitet haben. Also die Aktivisten sehen in Israel einfach die Verkörperung dieses Imperialismus und dadurch eigentlich aber auch die Verkörperung alles Bösens, die Verkörperung des Kolonialismus, die Verkörperung alles Bösens. Und da sind wir natürlich bei antisemitischen Stereotypen. Und ich möchte da nochmal quasi jetzt auch nochmal ein aktuelles Beispiel von einer Demo jetzt nach dem 7. Oktober hier in Berlin bringen. Da gab es einen Redner auf einem Wagen, er war sehr emotional, sehr mitreißend, so ein richtig guter Redner. Und er hat auf Englisch geredet, aber er sagt, übersetzt, Palästinenser lehren das Leben. Das ist die einzige Wahrheit. Wir werden uns selbst befreien und dann werden wir alle Unterdrückten befreien. Inshallah. Das sagt er da. Und da sehen wir ja genau, wo die Reise hingegangen ist, dass man natürlich aus diesen Theorien heraus sich das rauspickt, man sich als Unterdrückte sieht gegen die böse imperialistische Weltordnung, und die Speerspitze dieser imperialistischen Weltordnung ist eben der jüdische Staat. Und das geht natürlich schon in sehr, sehr unangenehme Richtungen, und es zeigt eben, dass es Parallelen gibt zwischen strukturell antisemitischen Glaubenssätzen und antiimperialistischen und postkolonialen Theorien. es gibt Parallelen in den Denkmustern und wenn man dann, ich sag's nochmal, keinen Begriff von Antisemitismus hat, dann läuft man sehr große Gefahr, eben in diesen Antisemitismus abzudriften oder umgekehrt Akteure wie beispielsweise die Hamas sehr gut es schaffen, dann den Antisemitismus mit Erzählungen dieses antiimperialistischen, antikolonialen Kampfes zu verbinden zu einer neuen, dann natürlich dezidiert antisemitischen Ideologie, die Anwendung findet, diese Ideologie dann von Linken im Westen unterstützt wird, weil man ja die Hamas als eine Art antikoloniale, antiimperialistische Kraft sieht, die in Deutschland, die in Gaza quasi für die Unterdrückten dieser Welt kämpft. Dann noch ein anderes Beispiel, am 7. Oktober selber hier haben sie die Warschauer Brücke besetzt, irgendwie um 11 Uhr morgens oder so plötzlich, setzen sich dahin und haben ein Banner aufgespannt und da stand halt Glory to the Fighters drauf. Und damit kann ja niemand anderes gemeint sein als die Hamas. Und das waren wieder linke Gruppen, die quasi hier in Deutschland auf deutschen Straßen die Hamas explizit verherrlicht haben. Und da sehen wir natürlich, wie aus diesen linken Theorien am Ende eine antisemitische Erzählung geworden ist.
So, jetzt habe ich das Problem, dass du sehr viel gesagt hast. Und ich vor allem noch mal auf eine Sache zu sprechen kommen möchte, die du relativ am Anfang gesagt hast, weil die nämlich in meinen Augen so ein bisschen den Unterschied aufmacht zu den theoretischen Auseinandersetzungen, die es auch vor 10, 20, 30 Jahren schon gab, beim Verhältnis von Antizionismus zu Antisemitismus. Das war oftmals versucht, auf irgendwelchen scheinbar intellektuellen Ebenen das zu machen, aber das finden wir heute eben nicht mehr. Und das ist, glaube ich, auch ein Ergebnis nochmal prinzipiell der Entwicklungen, die die letzten Jahre mit sich gebracht haben. Und du hast da eben von einem Bauchgefühl gesprochen. Das fand ich nochmal ein ganz guter Begriff. Denn das ist, glaube ich, so ein bisschen das Entscheidende, was tatsächlich auch da nochmal deutlich stärker mit reinfällt, als es früher der Fall war. Früher hat man, also es ist auch ein bisschen verallgemeinert jetzt, aber so aus der Definition heraus ging es schon immer um die Debatte oder auch um die Problematik der theoretischen Basis von etwas. Und das fehlt heute, finde ich, sehr stark, weil heute doch eigentlich gefühlt alles oder jede Diskussion nur noch über das Thema Emotion, über das Thema Moral und über das Thema, wie du es eben gesagt hast, Bauchgefühl läuft. Und das ist, finde ich, ein großes Problem, was wir aktuell haben. Denn das ist zum einen auch das, was ich, wer hat das nochmal gesagt? Da gab es so einen schönen Begriff, der nannte sich, jetzt kommt mir der Begriff gerade nicht mehr. Ach ja, der Begriff Gratismut. Den fand ich immer so spannend. Gratismut gerade in Bezug auf diese Demonstranten oder auch auf die Teilnehmer der Gaza-Flottille oder Flottillen. Weil das ist ja im Endeffekt nichts weiter als Gratismut. Man kann hier seinen Emotionen freien Lauf lassen, weil man weiß, man kann dafür nicht belangt werden. Wir müssen uns nur anschauen, was in den letzten Tagen und Wochen im Gazastreifen passiert ist. Nachdem sich die IDF dort zurückgezogen hat, hat die Hamas eben wieder angefangen, Kritiker oder Gegnerinnen zu exekutieren. Da gibt es auch offizielle Stellungnahmen mittlerweile der Hamas zu. Also das braucht auch keiner mehr irgendwie zu leugnen etc. Das ist etwas, was eigentlich kritisiert werden müsste, eben auch von diesen Gruppen. Aber dieser emotionalisierte Charakter, der eben der Kritik dieser ganzen Leute, die aktuell oder vor wenigen Wochen noch auf die Straßen gegangen sind, basiert alleine auf der moralischen und emotionalen Überlegenheit gegenüber dem eben Feindstaat Israel. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und das Problem daran ist, dass dieser moralisierende Punkt, über den haben wir ja auch schon vor 2 Jahren mal gesprochen, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Wie war das nochmal mit der German Guilt-Debatte? Du weißt, worauf ich hinaus will. Diese deutsche Schulddebatte, die es da auch in Berlin gab, wo dann im Rahmen von Erinnerungskultur auch Aspekte genannt wurden, die problematisch sind. Worauf ich auf jeden Fall hinaus will, um jetzt diesen Schwenk zurückzumachen, das Bauchgefühl oder eben dieses moralisierende, emotionale ist ein Problem, was wir heute haben, was zum einen wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass eben so viel über verkürzte Social-Media-Posts über verkürzte Auseinandersetzungen mit Themen basiert. Das ist das große Problem, was dahinter steckt. Auch wenn diese ganzen postkolonialen Debatten oder postkolonialen Theorien eine sehr oder mittlerweile weit zurückreichende Vergangenheit haben, ist doch alles, was im Moment an Kritik basiert, lediglich emotionale Auseinandersetzung mit einem Thema, die bei Menschen, die was mit dem Konflikt direkt zu tun haben, noch verständlich ist, aber nicht mit der weißen europäischen Mittel- bzw. Oberschicht, die ja tonangebend ist und die eben deutlich radikaler auch nochmal geworden ist in ihren Aussagen, als das vorher der Fall war. Und das Problem dahinter ist, dass tatsächlich die fundierte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Themen dort eigentlich gar nicht mehr vorkommt.
Ja, aber was du ansprichst, ist spannend, auch mit diesem Gratismut, weil theoretisch drehen die ja, ist ihre Argumentation ja genau eine umgekehrte. Man stellt sich ja eigentlich als marginalisierte, insbesondere in Deutschland, auch noch von massiv von der Polizei und Politik verfolgte Minderheit dar, die gegen das Establishment, gegen die Staatsräson, gegen die Politik, gegen die da oben quasi für das Gute kämpft. Und da sind wir, also da haben sie ja, sie haben ja auf den ersten Blick da einen Punkt gehabt, vor allem, ich sag mal, im vielleicht dem ersten Jahr nach dem 7. Oktober, dass es ja dann doch eine sehr große zivilgesellschaftliche Solidarität mit Israel gab, insbesondere auch im progressiven Bildungsbürgertum. Das hat jetzt natürlich sehr schnell nachgelassen.
Jetzt machst du aber da den Wadefuhl. Ich sage nicht, dass es da eine große Solidaritätswelle gegeben hat, wenn man sich anschaut, wie gering die Teilnehmerzahlen bei Pro-Israel-Demonstrationen waren.
Ja, du hast recht, wenn wir das auf die Straße tragen, ja, aber es gab schon, glaube ich, die Wahrnehmung, dass in Politik, Medien und in öffentlichen Äußerungen eine sehr große Israel-Solidarität vorgeherrscht hat, was ja in der Politik zumindest am Anfang auch gestimmt hat. Ja. Natürlich ist das aus unserer Perspektive nie ausreichend gewesen, nie fundiert genug gewesen. Es wurde nie darüber nachgedacht, wie die ganzen Mechanismen eigentlich sind, Antisemitismus und so weiter. Aber es war ja so ein bisschen wie Je suis Charlie so, es gab einen Terroranschlag in Israel und da wird sich mit solidarisiert. Es wurde viel über die Staatsräson gesprochen und es gab ja tatsächlich relativ viel Debatten darum, so, dass Deutschland natürlich an der Seite Israel steht. Und allein durch diese Wahrnehmung konnten sich eben diese Aktivisten als Widerstandskämpfer, überspitzt gesagt, ja inszenieren. Wobei man auf der anderen Seite sagen muss, dass es eben ja in der Praxis nicht gestimmt hat, dass man da ja wirklich große Probleme bekommen hat. Sprich, es dann, und das ist vor allem ja jetzt mehr und mehr der Fall, es ja eh zu einem Gratismut wird, weil die Stimmung ja auch so gekippt ist. Die Erzählung allerdings, man würde ja gegen die da oben eigentlich diese Widerstandsgruppe sein, die besteht natürlich weiter. Und das Absurde ist ja hier wieder, und darauf möchte ich es wieder betonen, dass ja quasi auch das schon wieder grundsätzlich sehr starke Nähe zu antisemitischen Erzählungen hat und man auch hier dann wieder sehr schnell Gefahr läuft, eben in diese antisemitischen Erzählungen zu verfallen. Und zwar die Frage, warum ist denn die Politik in Deutschland so an der Seite Israels? Wer nimmt denn da Einfluss auf die Politik Deutschland? Warum verprügeln denn die Polizisten in Deutschland die ganzen pro-palästinensischen Demonstranten? Und so ergibt sich hier wieder ein Thema, was sehr nah ist eben an antisemitischen Erzählungsmustern, die dann natürlich auch am Ende in der letzten Konsequenz oft bedient werden. Da gibt es hier, du erinnerst dich bestimmt ja noch an den rechtsradikalen Rapper Max Damage, der jetzt natürlich bei TikTok so ein kleines Revival hat.
War früher übrigens mal Linker.
Ja, genau. Hat dann aber aus linker Perspektive schon gerappt, dass er Giftgas in jüdische Siedlungen leiten will. Hat so ein kleines Revival auf TikTok und der rappt da einfach massiv gegen die Israel-Solidarität an. Und natürlich genauso mit dann offensiv rechtsradikalen Verschwörungstheorien, dass ja eigentlich die Juden alles kontrolliert würden. Man muss ja mal nur auf die Nachnamen schauen und sowas. Genauso Sachen, sagt er in diesen Rap-Texten. Und davon wird er in den Kommentaren auch super oft von, ich sag mal, migrantischen und auch, ich sag mal, uninformierten Linken gefeiert. So. Und da hast du die Leute dann direkt wieder bei der antisemitischen Verschwörungstheorie, weil es eben oft Parallelen gibt zwischen den Erzählungen, die eben dort vorherrschen und dann am Ende eines strukturellen Antisemitismus ist. Aber ich möchte auch nochmal sagen, nur weil es im ersten Blick diese Parallelen gibt, heißt es nicht, dass per se das antisemitisch ist. Es birgt nur die große Gefahr, dass man eben am Ende im Antisemitismus landet. Und wir sehen halt, dass es sehr oft passiert. Und da haben wir dann ja auch nochmal die Antwort, die ich in der letzten Folge so rumgestammelt habe, auf die Frage nochmal mit der Israel-Kritik. Ja, da das Offensichtlichste ja ist ja, warum Israel-Kritik antisemitisch sein kann, ist ja, weil sie eben oft antisemitischen Erzählungen sehr ähnelt in ihrer Struktur. Und dann muss man hier diese Gefahr sehen, dass Israel-Kritik antisemitisch ist. Und deswegen muss man darauf auch hinweisen, auch wenn man umgekehrt ja immer sagen kann, wer sagt, Israel-Kritik ist antisemitisch, der pauschalisiert ja und würde sagen, alle Juden seien irgendwie Israel. Und man würde dann ja eben die Juden erst recht mit Israel gleichsetzen. Genau, also wie gesagt, immer wieder der Punkt, diese ganzen Erzählungen, vor allem aus linker Perspektive, neigen halt am Ende dazu, ein Einfallstor zu sein für Antisemitismus.
Ja, und da will ich auch nochmal bei bleiben. Und weil wir ja eigentlich gesagt hatten, wir wollten ein bisschen theoretischer werden, würde ich hier gerne nochmal auf den in der letzten Folge schon angesprochenen Essay von Eva Illouz zu sprechen kommen. Weil sie da nämlich tatsächlich auch nochmal diese ganzen Aspekte ein wenig genauer beschreibt. Also man darf nicht vergessen, es ist nur ein Essay. Und es gibt da auch noch dezidiert ausführlichere Werke. Du hast jetzt das neue Werk von Jan Gerber schon angesprochen. Ich habe es noch nicht gelesen, aber es soll wohl auch da nochmal der Ansatz drin sein, dass innerhalb der Gesellschaft es zu einem Verlust an historischer Urteilskraft gekommen ist. Und das ist tatsächlich auch ein Problem, was ich schon länger wahrnehme und was ja auch zu diesem moralischen Aspekt passt, weil historische Urteilskraft ist was anderes als eine moralische Urteilskraft. Das ist aber nochmal ein anderer Punkt. Ich, wie gesagt, möchte jetzt erstmal nochmal bei Eva Illouz bleiben, weil die nämlich nochmal was ganz Spannendes sagt. Zitat: Diese moralische Autorität folgt aus der Verallgemeinerung, Aufdeckung und Bloßstellung der Macht und aus der Superkritik. Superkritik ist jetzt ein Begriff, den sie voreinführt, will ich gar nicht näher drauf eingehen. Aber, und das ist jetzt das Spannende, kleiner Schritt dazwischen raus, in ihrer Rivalität haben die Forscherinnen den performativen Akt der Moralität auf die Spitze getrieben, wobei jede neue Interpretation zur Brandmarkung einer neuen Unterdrückung noch moralischer, noch radikaler zu sein hatte als die vorherige. Die Radikalität beinhaltete also ihren eigenen institutionellen Lohn. Sie erlaubte eine professionelle Differenzierung und Alleinstellung auf einem hart umkämpften Markt. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, dann könnte man sagen, okay, was haben wir hier? Also, um es vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen, sie arbeitet sich hier sehr stark an den Geisteswissenschaften ab und sagt eben, dass die Geisteswissenschaften eben aufgrund einer, wenn man das so möchte, eher Verfall in die Bedeutungslosigkeit ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dass Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften eben im universitären Rahmen einen größeren Stellenwert hatten als die Geisteswissenschaften, mussten die sich da irgendwie rauswursteln und das haben sie oder hat ein Teil der Menschen eben, die sie zur Theorie zugehörig nennt, also Poststrukturalismus, Dekonstruktivismus etc. Da sagt sie eben, die haben jetzt eben versucht, immer radikaler zu werden und immer stärker diesen Machtanspruch zu kritisieren, aber eben dann auch das Ganze sehr dogmatisch aufzuladen. Und das ist so ein bisschen das, was jetzt man, wenn man das weiterdenkt, dann könnte man da sagen, okay, was haben wir noch als Alleinstellungsmerkmal? Das Alleinstellungsmerkmal ist im Endeffekt eine übersteigerte Kritik an Israel als Kolonialstaat. Und damit eben irgendwann wird es auch ganz offen dazu kommen, dass man da von Antisemitismus widerspricht, wie es eben auch vor ja, knapp 150 Jahren schon der Fall war, als sich Menschen ganz offen und ganz mit positivem Aspekt als Antisemiten bezeichnet haben.
Ja, spannend, weil ich hatte hier auch noch einen Punkt, der da sehr gut zu passt, den ich sagen will. Und es geht dann da auch um die Methodik einzelner dieser Forschungsdisziplinen. Ich habe tatsächlich aus dem Artikel schon vorhin zitiert, ohne die Credits zu geben, dann sei das hier getan. Ich habe mir nochmal das Buch Erinnern als höchste Form des Vergessens angeschaut, die Umdeutung des Holocaust und der Historikerstreit 2.0, erschien beim Verbrecherverlag, kurz nach dem 7. Oktober, aber spannenderweise vorher entstanden, aber regelrecht prophetisch auch beschrieben, was danach noch extremer geworden ist. Und da gibt es einen Artikel von Steffen Klevers, der heißt Postkoloniale Holocaust-Deutung und der Historikerstreit 2.0. Er beschreibt hier dann auch erstmal das Forschungsparadigma, sagen wir mal, des Postkolonialismus. Der sagt, im Endeffekt wollte der Postkolonialismus erreichen, dass man nicht mehr nur Dinge vergleicht und Unterschiede sieht oder Gemeinsamkeiten von beispielsweise zwei Nationen oder zwei Ereignissen, sondern man dazu rübergeht zu sagen, dass eigentlich alles miteinander verwoben ist und zwar allerdings mit einer Wechselbeziehung zwischen dem europäischen Zentrum und der kolonialen Peripherie. Sprich, eigentlich immer noch alles eigentlich durch diese kolonialen Strukturen, die man glaubt, die fortbestehen, eigentlich noch alles miteinander verbunden ist, insbesondere aus der westlichen Perspektive alles noch weiter beeinflusst ist. Klevers schreibt es jetzt so, letztlich wird hier das Paradigma einer Verwobenheit postuliert. Und auch hier sehen wir wieder, das ist jetzt mein Take, das steht da nicht drin, aber auch hier sehen wir wieder, dass tatsächlich ja dieses Paradigma dieser Verwobenheit wieder dazu neigt, zu sagen, wir haben einen Akteur, da sagt der Postkolonialismus natürlich erstmal das europäische Zentrum, der Westen, der alles kontrolliert, immer noch auf, in a way, und immer noch Einfluss nimmt auf alles, was auf der Welt passiert. Und da sehen wir natürlich jetzt wieder zu sagen, ersetzen wir das, wie wir ja in diesen fast erlösungsantisemitischen Erzählungen jetzt dieser neuen linken Gruppen sehen, ersetzen wir das dann eben mit Israel oder setzen Israel dann an die Spitze dieses europäischen Zentrums als Siedler kolonialer Staat, der eigentlich ja nur irgendwie der Vorhof des Westens im Nahen Osten ist, sind wir ja wieder schon in der Theorie angelegten Struktur bei einem Einfallstor für antisemitische Verschwörungstheorien. Da hat er jetzt auch nach dem 7. Oktober so eine linke Aktivistin bei Instagram so ein Sharepic gepostet. Da wurde dann der globale Kapitalismus als Davidstern zusammengesetzt aus Konzernlogos dargestellt. Ja, was ist das denn anderes als Antisemitismus dann am Ende, ne? Also das muss man dann schon so sagen. Also dieser unglaubliche Wunsch, alles zu reduzieren auf eine Unterdrückung, durch die Kolonialmächte, die bis heute weiter wirkt, bietet natürlich einfach eine große Projektionsfläche für antisemitische Verschwörungstheorien. Sagen wir es so, das ist meine These hier jetzt. Und dann natürlich Projektion für die Lösung dieser Unterdrückung. Und zwar eben zu sagen, man muss ja nur beispielsweise den Staat Israel jetzt bekämpfen, nur die Palästinenser befreien, dann ist alles in Ordnung. Also diese einfachen Lösungen, die dann daraus auch gestrickt werden und vor allem die Erzählung, man muss X tun, damit man muss nur X tun, damit Y passiert. Es müssen nur wie die Nazis gesagt haben, man müsse ja nur die Juden vernichten, dann ist die Welt ein besserer Ort. Und solche Erklärungen sind halt immer gefährlich. Wenn das in so eine Richtung gehen kann.
Jetzt hast du schon wieder so viel gesagt und ich weiß gar nicht, worauf ich zuerst eingehen soll. Deswegen mache ich es einfach mal ein bisschen umgekehrt und gebe dir mal schnell ein Zitat rein, bei dem ich einfach noch schnell von dir wissen will, was du glaubst, aus welchem Jahr das ist. Aus den von Faschismus vertriebenen Juden sind selbst Faschisten geworden, die in Kollaboration mit dem amerikanischen Kapital das palästinensische Volk ausradieren wollen. Von wann ist das?
Weil das, keine Ahnung, wahrscheinlich ist das so 60er, 70er, irgendwie RAF, Ulrike Meinhof oder so.
Ja, gar nicht so schlecht tatsächlich. Könnte aber auch ein aktuelles Zitat sein, weil es im Endeffekt genau die gleiche Art und Weise der Lesart ist. Statt Faschisten oder statt, ja, was weiß ich, würde das hier genauso oder könnte das heute noch genauso benutzt werden. Es ist von Bommi Baumann, der das so in seinem Buch, also Bommi Baumann zum Hintergrund, war ein Mitglied der Bewegung 2. Juni, auch eine Terrorvereinigung aus Berlin gewesen, ähnlich wie die RAF. Aufgestellt, der hat das eben mal gesagt. Und was ich damit sagen will, warum ich jetzt nochmal auf dieses Zitat zu sprechen komme, ist, um es einfach nochmal deutlich zu machen, natürlich gibt es moderne Strömungen, die das, was es aber eben auch vor 50, 60 Jahren schon gegeben hat, heute noch genauso machen. Und wenn man es ganz konkret betrachtet, würde ich schon behaupten, dass vieles von dem, was wir heute eben wiederfinden, eine Wiederholung dessen ist, was in den politischen Diskussionen vor Jahrzehnten schon mal stattgefunden hat, mit leicht anderen Schwerpunkten und aufgrund der ganzen Social-Media-Geschichten das Ganze noch mal ein Stück problematischer wird, weil eben dieses ganze theoretische Konstrukt komplett fehlt. Und das ist so ein bisschen das, was ich als Problem ansehe. Und da finde ich noch ein Schlusswort. Man könnte hier noch deutlich länger, deutlich mehr erzählen, aber ich finde, es gibt da noch einen guten Punkt, den man zum Ende machen kann. Auch das ist kein neuer Text, den ich jetzt hier zitiere, sondern das ist schon ein älterer Beitrag von Thomas Sauri zur Logik des bundesdeutschen Antisemitismus. Und da hat er auch vor einer ganzen Weile schon geschrieben. Und das ist, finde ich, etwas, das ist natürlich jetzt leicht polemisch, aber ich finde, das ist immer ein sehr guter Ansatz, den man so ein bisschen im Hinterkopf behalten darf, auch bei der postmodernen Linken. Alle richtigen Völker, die im Genuss von Blut und Boden sind, dürfen Staaten gründen, die Palästinenser und die Kurden, nur die Juden nicht, weil sie nach deutsch-völkischen Kriterien keines sein dürfen. Das hat er vor einer ganzen Weile schon geschrieben. Und ich finde, wenn man diese ganze Kritik, die wir oder diese ganze Auseinandersetzung mit dem, was wir jetzt in den letzten 2 Jahren nochmal verstärkt wieder haben, führt in meinen Augen doch genau zu diesem Zitat wieder hin. Nämlich, dass auch innerhalb der deutschen Linken immer noch dieses Phänomen da ist, was man dann unterschwellig hat, mal mehr, mal weniger, man immer zu der Konklusion kommen kann, dass das eigentliche Problem das Bestehen des Staates Israels ist. Und das ist das große Problem an der ganzen Sache.
Und ich würde auch gerne noch ganz viel weiteres sagen, aber mit Blick auf die Zeit möchte ich dann auch nur das, was ich vorher nochmal angedeutet habe, hier am Ende nochmal als meine Conclusio sehen. Und zwar, wenn man eben diese Auffassung hat, das Problem dieser Erde ist eigentlich nur der Staat Israel. No one is free until Palestine is free. Intifada bis zum Tod, was man unter anderem auch auf Demos gesehen hat hier, wenn man eben diesen Glauben hat, dann lassen wir jetzt mal den Antisemitismus erstmal beiseite. Habe ich ja schon angedeutet, dann ist die letzte Konsequenz ja mit Blick auf die aktuelle Eskalation im Nahostkonflikt eigentlich zu fordern, dass dieser Kampf unerbitterlich weitergeführt wird, bis der Staat Israel und damit die Rettung der Welt erreicht ist. Und das heißt, die Hamas, sie muss weiterkämpfen und Israel wird dann, und das muss man ja dann einpreisen in dieser Erzählung, wird natürlich reagieren und es wird wieder sehr viel Leid auf beiden Seiten, aber wahrscheinlich vor allem ja auf palästinensischer Seite passieren. Und das ist am Ende eingepreist in diese Theorien, es ist gewollt. Die Eskalation ist gewollt, das Sterben von Palästinensern ist in dieser Form eigentlich gewollt, wenn man es zu Ende denkt. Das muss man so deutlich sagen. Es passt nicht zusammen, Intifada bis zum Tod und Stop the Genocide gleichzeitig zu rufen. Und das alles kommt eigentlich auch aus dieser Erzählung, zumindest aus der linken Perspektive, jetzt aus dem Westen, dass man glaubt, eigentlich muss Palästina befreit werden, damit der globale Imperialismus bekämpft wird. Und wenn man das glaubt, dann müssen die Palästinenser eben weiter kämpfen und deswegen auch, was zum Kämpfen eben dazugehört, weiter sterben. Und das sagen halt Linke, die auf der anderen Seite sagen, stop the genocide. Und das ist inkonsequent. Und dumm.
Ja, und es zeigt eigentlich, ich kann es nur nochmal wiederholen, dass das eine Debatte ist, die es eben, oder was heißt es, es war ja keine richtige Debatte, sondern es war eine Auseinandersetzung, die es eben schon seit langer Zeit gibt innerhalb der linken Szene, dass man eben, damals ging diese Debatte noch um den Begriff des Antizionismus, der ja mal eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Der taucht jetzt gar nicht so sehr in der Diskussion auf, also der Begriff Antizionismus taucht nicht so sehr auf, aber die Diskussion, finde ich, decken sich doch in großen Teilen sehr stark. Auch gerade eben dieser Vorwurf, dass man, wenn man Israel kritisiert, gleich Antisemit sei. Das sind alles Debatten, die es gefühlt jedes Jahr, ist jetzt übertrieben, aber oft wieder gibt. Die führen doch dazu, dass diese ganze Debatte, die es eben schon mehrfach gab, ad absurdum geführt wird und man denen eigentlich nur sagen will, liest diese Bücher und hört auf, diese vereinfachte Emotionalisierung zu machen. Und zum Abschluss will ich das Ganze, aber weil ich jetzt immer gesagt habe, dass es alles, wiederholt sich alles und es sei vielleicht ja gar nicht so schlimm, will ich aber noch zum Schluss noch mal eine Sache deutlich machen, denn es gibt eine Unterscheidung zu früheren Jahren. In der ganzen Auseinandersetzung mit Antisemitismus, mit antisemitischen Äußerungen. Es gibt nämlich Zahlen darüber, offizielle Zahlen muss man sagen, Behördenstatistiken zu antisemitischen Straftaten, die noch ein sehr hohes Dunkelfeld beinhalten, aber die doch etwas sehr Starkes aufzeigen, was leider nochmal ein deutlich negativeres Licht auf Deutschland als auf andere europäische Länder richten, wobei ich jetzt ja vorhin immer gesagt habe, es gab auch in anderen europäischen Ländern Auseinandersetzungen. Aber man muss leider sagen, dass Deutschland das Land mit den meisten antisemitischen Straftaten in Europa ist. Und zwar haben wir, um das mal zu vergleichen, in Frankreich das Land mit der größten jüdischen Bevölkerung oder mit der größten jüdischen Gemeinde in Westeuropa oder Europa, ich bin mir gerade nicht sicher, wie viele in der Ukraine noch leben. In Frankreich sind es rund 500.000. Und da hat es im Jahr 2024 insgesamt knapp 1.600 antisemitische Straftaten gegeben, fast viermal so viele wie im Jahr 2022. In Deutschland, wo deutlich weniger Jüdinnen und Juden leben, hat es aber deutlich mehr antisemitische Straftaten gegeben, nämlich mehr als 6.200. In Großbritannien hat sich die Zahl auch verdoppelt, von 1.500 auf 3.200. In Italien hat sie sich verdreifacht. Und das zeigt eben so ein bisschen doch nochmal den Unterschied von einem Gerede von Problemen hin zu einer tatsächlichen Tat. Und das ist schon ein Problem, was man nicht außer Acht lassen darf, dass wir jetzt eben doch deutlich mehr Straftaten haben. Das heißt auch das, was ich beim letzten Mal schon gesagt habe, was witzigerweise ja auch immer als Kritik an der AfD angeführt wird, dass sie so vieles sagbar gemacht haben, was eben dann auch dazu führt, dass bestimmte Taten eben möglich werden. Genau das Gleiche sehen wir jetzt eben in der Auseinandersetzung mit Antisemitismus, mit antisemitischen Straftaten. Die nehmen deutlich zu und eben nicht nur aus dem rechten Lager, was ja so gerne dann gesagt wird, sondern aus der Breite der Gesellschaft.
Ja, damit
kein schönes Schlusswort, aber
besonders hoffnungsvolles Schlusswort, aber es hilft ja nichts.
Ja.
Folgt uns, liked uns und erzählt allen euren Freunden von diesem Podcast.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Und damit auf Wiedersehen.
Bis zum nächsten Mal.
Tschö.